Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Mona, die uns von der Geburt ihrer Zwillinge erzählt. Ihre Zwillinge sind MCDA-Zwillinge, die sich eine Plazenta geteilt haben, aber jeweils ihre eigene Fruchtblase hatten. Und die Schwangerschaft war komplett komplikationslos. Beide Zwillinge sind gleichmäßig und ordentlich gewachsen. Und Mona hat sich eine vaginale Geburt gewünscht, wurde dann jedoch vom Krankenhaus zu einer Einleitung gedrängt, die sich über 3 Tage hinwegzog. Und dann schließlich wurde sie auch noch zum Kaiserschnitt gedrängt. Also die Erfahrung war nicht schön für Mona und auch recht traumatisch. Und wie Mona uns in der Folge verrät, ist sie mittlerweile wieder schwanger und sucht eine Hausgeburtshebamme in Österreich, in Oberösterreich, die sie bei einer Hausgeburt nach diesem Kaiserschnitt begleiten kann. Also wenn das jemand hört und jemanden kennt, dann meldet euch gerne bei mir und ich leite das an Mona weiter. Bevor wir mit Monas Geburtsgeschichte anfangen, möchte ich noch eine Podcast-Review vorlesen, die ich bekommen habe bei Apple Podcast von einer Hörerin namens Meluriel. Und sie hat geschrieben, ich finde diesen Geburtspodcast wirklich großartig. Schon während meiner Schwangerschaft hat er mich begleitet und mir viele hilfreiche Informationen, Mut und ein gutes Gefühl gegeben. Besonders schön finde ich, dass ich ihn auch noch nach der Schwangerschaft gerne höre. Die Themen sind spannend, einfühlsam, abwechslungsreich und man merkt, wie viel Herz in diesem Podcast steckt. Eine klare Empfehlung für alle werdenden Eltern und Werdende ist in Klammern, also eine Empfehlung für alle Eltern und die werdenden Eltern. Vielen Dank für diese Review, Meluriel. Wenn ihr lieben Zuhörenden mir noch keine Review geschrieben habt, dann macht das doch bitte oder hinterlasst mir eine Sternebewertung oder einen Kommentar unter der Folge bei Spotify. Das hilft mir einfach wirklich, dass der Podcast höher in den Rankings kommt von den Podcast-App, so dass einfach mehr Menschen den Podcast angezeigt bekommen von ihrem Algorithmus. Also bitte bewerten und teilen. Und jetzt erst einmal geht's los mit der Geburtsgeschichte von Mona. Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen, Mona. Schön, dass du uns heute von der Geburt deiner Zwillinge erzählst.
Hallo.
Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Also ich heiße Mona, ich bin 30 Jahre alt. Ich wohne im Mühlviertel in Oberösterreich mit meinem Mann und meinen Zwillingen.
Und bevor wir gleich mit den Zwillingen einsteigen, möchte ich gerne von dir wissen, was weißt du über deine eigene Geburt?
Über meine eigene Geburt weiß ich nicht sehr viel, weil es sehr unspektakulär war. Also ich habe einen älteren Bruder, der ist 1,5 Jahre älter. Bei dem hat meine Mama sehr, sehr lange gebraucht. Er war dann sehr blau und hatte einen sehr, sehr langen Kopf. Da hatte sie auch einen Dammschnitt und bei mir war es dann unkompliziert und relativ schnell.
Ja. Und bei Zwillingen ist ja bei mir immer die Frage, hast du Zwillinge in der Familie?
Ich habe eineiige Zwillinge, das heißt, es gibt keine genetische Geschichte, aber ich habe tatsächlich eine Tante, die auch eineiige Zwillinge hat.
Ah, okay. Gut, die Schwangerschaft von deinen Zwillingen, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Es war geplant, aber ich hatte vorher eine Kupferspirale und es ist dann wirklich im ersten Zyklus schon passiert. Also es war sehr schnell.
Hattest du, wenn du sagst im ersten Zyklus, das heißt, du hattest neben der Kupferspirale keine Blutung, du wusstest also auch nicht, wie lang dein Zyklus ist ohne Kupferspirale. Wie hast du dann gemerkt, dass du schwanger bist?
Ich hatte immer regelmäßige Blutungen, auch mit der Kupferspirale, aber die erste ist dann eben nie gekommen.
Okay, und hast du dann einen Test gemacht oder hattest du davor schon irgendwelche Anzeichen, dass du dachtest, ah, okay, ich könnte vielleicht schwanger sein?
Nein, ich hätte es vom Gefühl her eigentlich schon gewusst, aber ich hatte ein leichtes Brustziehen, aber nicht mehr. Und habe dann eben einen Test gemacht, habe mir einen Frauenarzttermin ausgemacht. Das war dann aber sehr früh, da war noch kein Herzschlag da. Da hat er mir aber dann gleich gesagt, dass es eineiige Zwillinge sind. Und das war tatsächlich keine Überraschung. Ich hätte es zwar vorher nicht sagen können, aber ich habe es eigentlich gewusst, irgendwo im Hinterkopf.
Spannend. Das ist einfach dein Gefühl, also ja, dass dein Gefühl bestätigt worden ist, was du vielleicht noch gar nicht verbalisiert hattest.
Ja.
Wie war das dann trotzdem für dich? Also war es dann einfach, ah, okay, Zwillinge, oder war es dann doch so, oh Gott, jetzt, wir wollten ein Baby und jetzt kriegen wir zwei?
Nein, also für mich war das völlig normal, so wie hätte es denn anders sein sollen, vom Gefühl her. Ich habe mal nie große Gedanken gemacht. Ich hatte auch wirklich eine wahnsinnig leichte Schwangerschaft. Ich hatte außer extremes Sodbrennen die ganze Schwangerschaft nie Probleme. Das Einzige, was wirklich anstrengend war, waren die ständigen Arzttermine. Ja.
Hat der Frauenarzt in diesem ersten Termin dich schon drüber aufgeklärt, was die verschiedenen, weil es gibt ja unterschiedliche Formen von Zwillingen, er hat schon gesagt.
Ja, er hat bei dem ersten Termin, also das war eben noch zu früh, von der Periode her und vom Ultraschall her sind die Geburtstermine eine Woche auseinandergelegen. Es ist dann auch immer von dem Geburtstermin laut Ultraschall ausgegangen worden. Und er hat dort schon gesagt, er hat eine Vermutung, aber er möchte mich, und das war nämlich am 23. Dezember dann, er möchte mich da noch einmal sehen, dass wir das vor Weihnachten noch wissen. Und da hat er mir dann auch gesagt, dass es eineiige Zwillinge mit einer Plazenta und zwei Fruchtblasen sind.
Okay, es gibt ja immer die Abkürzungen dann. Das sind dann eine Plazenta,
MCDA.
MCDA, okay, also eine Mono. Plazenta und die für die Fruchtblasen.
Genau.
Okay, und wie ist da, sage ich mal, das Risikolevel? Also es gibt ja Zwillinge, die risikoreich sind.
Es wird als risikoreich eingestuft, weil es einfach die Gefahr von diesem transfetalen Transfusionssyndrom gibt, wie das genau heißt, wo eben einer von den Zwillingen Blut vom anderen bekommt und nicht von der Mutter und dann einfach sie sehr große Gewichtsunterschiede haben und Probleme an unterschiedlichen Organen. Und das wird einfach sehr engmaschig kontrolliert, weil man es auch behandeln kann mit einem kleinen Schnitt in der Gebärmutter und einem Laser. Von daher hatte ich dann ab der 16. Woche 14-tägige Kontrolltermine. Und war dann auch ab der 17. Woche in Frühkarenz. Aber es war, also 21 bin ich schwanger geworden, 22 im Sommer sind sie auf die Welt gekommen. Es war auch Corona. Ich konnte sowieso nicht mehr arbeiten, weil ich die Maskenpflicht als Schwangere ja nicht haben durfte. Also ja, war das eigentlich ganz praktisch. Ich hatte eben die Termine, aber es hat nie einen größeren Gewichtsunterschied gegeben, die ganze Schwangerschaft. Es hat auch nie irgendwelche anderen Dinge gegeben, wo man jetzt schauen hätte müssen. Es war nie zu wenig Fruchtwasser. Es war wirklich komplett problemfrei, laut Lehrbuch im Prinzip.
Sehr schön. Wie waren die Gespräche in der Schwangerschaft rund um den Geburtsmodus?
Für mich war es völlig klar, dass es eine vaginale Geburt wird. Es hat sich die Frage eigentlich nie gestellt, so ob ich jetzt einen Wunschkaiserschnitt haben möchte oder nicht. Das einzige Problem, was ich hatte, war eben, dass mein Frauenarzt von Anfang an gesagt hat, wenn ich es vaginal versuchen möchte, dann muss ich in das eine spezielle Krankenhaus gehen, weil alle anderen dich sowieso nicht probieren lassen. Also da gibt es dann nur Wunschkaiserschnitt. Und das ist eben die größere Klinik in der Landeshauptstadt. dort war ich dann auch auf der Pränataldiagnostik immer in der Schwangerschaft. Also ich habe das Krankenhaus schon gesehen. Kreißsaalführungen in dem Sinn hat es nicht gegeben, weil ja Corona war. Und in der 36. Woche hat mein Frauenarzt ist dort Oberarzt auf der Pränataldiagnostik. Das heißt, ich hatte dann abwechselnd bei ihm in der Praxis oder bei ihm im Krankenhaus die Termine. Und in der 36. Woche hat er mich dann auf die Geburtshilfe weiterverwiesen. Ja, so, das war jetzt unser letzter Termin in die Richtung.
Okay, das heißt, dein Arzt, dein Gynäkologe war grundsätzlich erstmal einer vaginalen Geburt gegenüber auch positiv eingestellt. Da gibt es ja auch andere Ärzte, die vielleicht sagen würden, sofort, das ist zu gefährlich, machen Sie es nicht. Und wie hat sich für dich, weil du hast gerade diese Sprache benutzt, dass die anderen Krankenhäuser es dir nicht mal erlauben würde. Wie hat sich das für dich angefühlt, als Schwangere auf einmal von anderen Leuten gesagt zu bekommen, so darfst du dein Kind zur Welt oder deine Kinder zur Welt bringen oder auch nicht?
Ich war damals wirklich sehr wenig, ich habe mich eigentlich wenig mit dem Thema auseinandergesetzt und habe das gar nicht in Frage gestellt. Bin da von Anfang an reingerutscht. Es hat sich wirklich vom ersten Termin aus alles ergeben und ich habe halt mitgemacht. Es ist mir nie schlecht gegangen. Es ist jetzt, wenn es nicht hilft, dann wird es nicht schaden und passt schon so. Ich wollte das Krankenhaus jetzt eigentlich nicht, aber es, ja, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, dann muss es halt. Das war eigentlich alles, was ich dazu so in Gedanken hatte, weil es ja wirklich, ich konnte mich ja nicht entscheiden. Und das Problem, also das nächstgelegene Krankenhaus von hier aus, das hat auch keine Neonatal, das hat auch nicht einmal Kinderärzte im Haus. Also haben sie mir sowieso gesagt, sie würden eigentlich nicht einmal einen Wunschkaiserschnitt dort empfehlen, weil sie, wenn dann was ist, die Kinder sowieso verlegen müssen.
Okay, das ist dann wirklich auch das Problem, dass halt ländliche Krankenhäuser manchmal nicht so gut ausgestattet sind und dann Frauen einfach weiterfahren müssen. Wie weit war die Klinik in der Landeshauptstadt von euch entfernt?
30, 35 Minuten. Also okay.
Ja. Hast du auch zusammen mit deinem Partner einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht? Wahrscheinlich, wenn, dann auch nur online wegen Pandemie?
Nein, ich habe tatsächlich zwei Geburtsvorbereitungskurse in Person gemacht. Einen alleine, der war eher yogalastig, sage ich mal. Und einen mit ihm, wo es ganz viel um Bindung und solche Dinge gegangen ist, wo wenig körperliche Übungen dabei waren.
Sind die Kursleitenden jeweils auch auf Zwillingsgeburten eingegangen?
Die im Yogakurs gar nicht und die andere schon, aber das auch nur, weil wir so wenig waren. Wir waren zu viert in dem Kurs. Also da hat sie es versucht, aber ja, es geht halt nicht immer.
Ja, und waren deine Zwillinge mit dem Kopf nach unten oder war einer in Schädellage und einer in Beckenendlage?
Der führende Zwilling, der erste Zwilling, war in Schädellage. Der zweite hat sich immer gedreht. Der hat sich in der 37. Woche noch gedreht. Also ich hatte... Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich meine, in der 37. Woche den ersten Termin auf der Geburtshilfe, da wurde mir dann gesagt, wenn ich natürlich entbinden möchte, dann muss ich das am Rücken machen, weil der erste Zwilling ist der entscheidende, der muss in Schädellage sein und den zweiten Zwilling müssen sie dann entweder schienen, dass er nicht umfällt, blöd gesagt, oder eben noch schnell von außen umdrehen, sobald der erste auf der Welt ist. Und sie geben, weil eben die eine Plazenta da auch ein bisschen schwierig ist, sie geben dem zweiten Zwilling eine halbe Stunde Zeit, dann ist es ein Notkaiserschnitt. Weil sonst die Gefahr zu groß ist, dass die Plazenta zwischen den Zwillingen auf die Welt kommt. Wurde mir so gesagt. Dann habe ich das immer das Thema gehabt, die ganze Schwangerschaft. Die Zwillinge sind zu groß. Sie waren nicht zu groß, sie hatten ein Linksgewicht. Und das ist für Zwillinge einfach zu groß anscheinend. Und auf der Geburtshilfe dann eben den Termin, da hat mir der Arzt gesagt, so, ich gebe dir jetzt 5 Tage Zeit, dann ist Montag, da kommst du noch einmal und wenn bis dahin die Wehen nicht losgegangen sind, dann müssen wir einleiten, weil wenn wir nicht einleiten, dann hast du 2, 3,5 Kilo Kinder und das schaffst du nicht.
Okay, ich fasse mir hier gerade an die Stirn. Ja, die Kinder seien zu groß mit einem Normalgewicht. Es ist ja tatsächlich so, dass heutzutage Zwillinge meistens vor ET eingeleitet oder per Kaiserschnitt geholt werden. Das heißt, die Ärzte sind es auch einfach nie gewohnt, ein Zwillingsgeburt zu sehen, wo die Zwillinge 3, 3,5 Kilo wiegen. Aber es ist absolut möglich. Also es gibt auch Frauen, die ihre Zwillinge vaginal in der 41., 42. Schwangerschaftswoche gebären mit Geburtsgewichtern von 3.500, 4.000 Gramm. Also,
ja, es gibt es sicher. Mir wurde dann eben gesagt, weil ich gesagt habe, ja, wieso kann ich das nicht schaffen? So, ja, wenn sich der Uterus zu stark ausdehnt, dann ist der Muskel einfach so überdehnt, dass er gar keine Wehen mehr machen kann. Und über den Termin gehen darfst du sowieso nicht. So. Ja. Das wurde mir so gesagt, ich habe es geglaubt. Ich war dumm genug, dass ich es geglaubt habe.
Ich glaube nicht, dass du dumm genug warst. Du hast einfach vertraut und du warst vielleicht uninformiert. Aber dumm warst du nicht. Okay.
Ja.
Du bist mitgegangen mit dem, okay, du hast jetzt noch bis Montag Zeit, dass die Wehen losgehen, was ja auch immer super hilfreich ist, dass die Wehen losgehen, wenn man ein Zeitlimit gesetzt bekommt. Hast du irgendwas versucht, dass die Wehen von alleine losgehen?
Mir wurde dort in der Geburtshilfe noch ein Zettel mitgegeben für die Apotheke, wo dann eben Nelkenöldampfen und solche Geschichten und Wehentee draufgestanden sind. Das habe ich dann alles gemacht zu Hause. Und es hat sich nichts getan. Also gar nichts. Und am Montag, am späten Nachmittag, sind wir dann eben wieder ins Krankenhaus gefahren. Ja, hat sich nichts getan, dann müssen wir einleiten. Dann wollte ich aber unbedingt eine Einleitung ohne Hormone haben. Ja, dann müssen wir mit einem Ballon einleiten. Ich hatte aber überhaupt keine Muttermund. Öffnung, also 0 Zentimeter und auch keine Gebärmutterhalsverkürzung oder sonst irgendwas. Also ich war überhaupt nicht geburtsreif in Wirklichkeit.
Sag noch mal, bei wie vielen Wochen und Tagen warst du bei der Einleitung?
Bei 37 plus 0, also 38. Woche.
Okay, ja, nicht verwunderlich, dass dein Gebärmutterhals und dein Muttermund noch nicht ready waren.
Ja. Ich habe trotzdem den Ballon bekommen, kann ich nicht empfehlen. Hat sehr weh getan. Ich habe dann wirklich durchgehende Schmerzen mit dem Ballon gehabt. Ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht gehen. Bin dann auf der Wochenbettstation einen Neugeborenen gewesen. Bin dann aber relativ bald, also ich glaube nach 2 oder 3 Stunden, wieder in den Kreißsaal gegangen, weil ich gesagt habe, ich halte das nicht aus, es tut einfach so weh. Dann wurde mir ein bisschen Wasser abgelassen von dem Ballon, dann hat es zwar trotzdem noch weh getan, aber es war aushaltbar. Dann bin ich wieder auf die Station zurück und habe mich ins Bett gelegt und bin dann auch irgendwann mitten in der Nacht eingeschlafen und bin dann um 1 in der Früh ungefähr aufgewacht, weil das Bett nass war. Und habe dann dort einen Blasensprung gehabt und ich konnte es überhaupt nicht zuordnen momentan. Habe dann einmal die Schwester gerufen, die hat mich dann eh in den Kreißsaal gebracht Und von da weg war es dann, ja, wir können jetzt nicht machen, weil es ist mitten in der Nacht und das, ja, ist so anstrengend und keine Ahnung. Aber ich soll um 7 in der Früh kommen und sie tun, machen dann mit einem Prostaglandin-Bändchen weiter.
Obwohl du gesagt hattest, du möchtest eigentlich keine hormonelle
Ja, ja, aber sie können ja nichts mehr machen. Sie können ja nicht noch einen Ballon hineingeben, wenn die Fruchtblase schon geplatzt ist. Es wären dann Tabletten oder das Bändchen gegangen und sie haben gemeint, das Bändchen ist, hilft einfach besser und es sind die gleichen Hormone. Und von da weg war ich dann sowieso bei dem, also ich habe dann ja alle 12 Stunden Antibiotika bekommen, also da hat es dann sowieso nur mehr den Ausweg Geburt gegeben, wie auch immer. Da habe ich dann auch nicht mehr irgendwie eine Wahl gehabt in Wirklichkeit. Ja, dann habe ich eben das Prostaglandinbändchen bekommen, bin wieder auf die Wochenbettstation zurückgeschickt worden, musste dann nach 3 Stunden, nach 6 Stunden, nach 9 Stunden, also alle 3 Stunden zur Kontrolle gehen. Und mit dem Bändchen hatte ich dann entweder gar keine Wehen oder eine Stunde durchgehende Wehen, dann wieder nix, dann habe ich wieder einmal eine richtige ordentliche Wehe bekommen und das Bändchen ist davon geschwommen mit einem Schwall Fruchtwasser. Dann habe ich wieder ein neues bekommen. Und dann wieder das gleiche Spiel. Ich habe 3 oder 4 Bändchen im Ganzen bekommen über 2 Tage. Und es war ja Corona, das heißt, mein Mann durfte, ich glaube, eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag auf Besuch kommen. Denn die restliche Zeit war ich alleine auf der Wochenbettstation zwischen Neugeborenen. Ja, das war nicht sehr toll, nicht sehr passend. Dann war er also am Montag, am späten Nachmittag hat das Ganze angefangen und am Mittwoch am Abend ist mir dann das 3. oder 4. Bändchen eben davon geschwommen. Da war mein Mann gerade auf Besuch. Dann sind wir noch einmal in den Kreißsaal gegangen und dort haben die gesagt, ja, aber jetzt ist es 7 am Abend, jetzt machen wir nichts mehr die Nacht, weil dann sind die Kontrollen ja alle mitten in der Nacht und das geht ja nicht. Ja, okay, dann bin ich wieder auf die Wochenbettstation gegangen, er ist dann heimgefahren und zwei Stunden später sowas habe ich dann doch Wehen bekommen von selbst, auch relativ regelmäßig und ja, hat so gepasst. Bin wieder auf die so in den Kreißsaal gegangen. Dann natürlich CTG schreiben. Dann haben sie mir gesagt, ich hatte, glaube ich, 1 Zentimeter Muttermundöffnung oder 2 Zentimeter, also fast nichts. Ihnen wäre es lieber, wenn ich noch einmal auf die Wochenbettstation gehen würde. Aber ich kann jetzt auch bleiben, wenn ich unbedingt will. Und ich habe dann auch gesagt, ich möchte gerne bleiben, weil im Kreißsaal mein Mann dabei sein durfte. Dann habe ich den wieder angerufen. Ja, ist er am späteren Abend in der Nacht dann gekommen. Und dann waren wir eben im Kreißsaal.
Okay, das heißt, dann war dann wenigstens endlich dein Mann auch bei dir.
Genau.
Und wie ging es dann weiter?
Wir sind dann in den Kreißsaal gekommen mit einer Hebamme. Die hat mal irgendeinen Aufklärungsbogen mit mir gemacht. Dann hat sie zu mir gesagt, jetzt nimmst du bitte die Piercinge und die Ohrringe raus und dann werden wir einmal CTG schreiben. Und das war's. Ich wurde nie mehr vom CTG abgehängt und ich durfte mich ab da nicht mehr bewegen.
Ganz kurz, was für ein Aufklärungsbogen ist sie mit dir durchgegangen zu dem Zeitpunkt?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe gefühlt einen Ordner auf Klärungsbögen bekommen. Also ich kann es nicht sagen.
Das finde ich auch spannend, weil du warst ja einfach schon zu dem Zeitpunkt 2,5 Tage im Krankenhaus und es war klar, dass du eingeleitet wirst, warum man das nicht macht, bevor die Wehen anfängt, bevor man irgendwas einleitet.
Ja.
Und das.
Ich habe die meisten Aufklärungsbögen ja schon eine Woche davor bei dem Termin auf der Geburtshilfe bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, was das dann war. Aber ja.
Okay, und wenn sie gesagt hat, Piercings und Ohrringe raus, dann ist sie wahrscheinlich im Hinterkopf schon davon ausgegangen, dass es ein Kaiserschnitt wird?
Wahrscheinlich, ja.
Okay, das heißt, du warst dann am Dauer-CTG. Musstest du dann dafür liegen?
Ich durfte mich gar nicht mehr bewegen. Also ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht mehr am Rücken liegen, weil es mir dann schlecht geworden ist. Ich konnte nicht auf der Seite liegen, weil dann das jeweils untere CTG von den Zwillingen nicht geschrieben hat. Das heißt, ich war am Rücken in so leicht erhöhter Position vom Oberkörper her. Das war im Prinzip die einzige Position, in der das CTG dann fehlerfrei geschrieben hat. Und aus der Position durfte ich mich dann nicht mehr herausbewegen. Die Hebammen sind dann sofort gekommen und haben mit mir geschimpft, weil das CTG ja Alarm geschrien hat, wenn ich mich bewegt habe.
Okay. Wow. Es tut mir so leid zu hören, dass da scheint einfach so viel schief gegangen zu sein bei dieser Geburt. Wie ging es denn weiter? Hattest du Muttermundtätigkeit in der ganzen Zeit?
Wenig. Also immer wieder mal. Also um 8 am Abend sind wir in den Kreissaal gekommen und am nächsten Tag um 2:30 am Nachmittag sind die Kinder auf die Welt gekommen. Da war ich bei 6 cm, wobei die letzten Stunden anscheinend nichts mehr vorangegangen ist. Ich muss aber ehrlich sagen, also es ist ein sehr großes Krankenhaus und es sind sehr viele Hebammen, Schüler, Turnusärzte, sonst irgendwelche Praktikanten und es hat gefühlt jeder eine vaginale Untersuchung gemacht. Also es war sehr anstrengend und es war trotzdem nie jemand da, weil sie sind halt reingekommen, haben die Untersuchung gemacht und sind wieder gegangen. Ich hatte dann auch irgendwann, sind einmal Ärzte gekommen, ganz junge, frisch aus dem Studium oder noch im Studium, mit einem tragbaren Ultraschallgerät. Die haben dann gemeint, sie würden jetzt gerne einmal schauen, welche von den 2 Fruchtblasen das geplatzt ist oder ob beide geplatzt sind. Aber es ist halt, es war halt trotzdem nie jemand da. Sie haben halt alle nur geschaut, dass das ZTG schreibt, dass sich beim Muttermund was tut und dann waren sie wieder weg.
Mir fehlen echt die Worte. Wie ging es dir in der Zeit? Konntest du auch zusammen mit deinem Partner, irgendwie konntet ihr für euch so wie eine Geburtsbubble aufbauen? Konntet ihr irgendwie connecten zu diesem Prozess oder war es dann einfach nur gewisse Aufgabe, Hingabe, dass ihr gesagt habt, okay, es ist jetzt so und wir machen das Beste draus?
Nein, also wir waren nie in irgendeiner Bubble. Er war sowieso komplett hilflos. Ihm ist das Ganze auch sehr schwer gefallen, weil er nichts tun konnte. Im Prinzip das Einzige, was er gemacht hat, war, dass er mir mal was zum Trinken gegeben hat, wenn ich darum gefragt habe. Er hat es auch irgendwie versucht, dass er mir irgendwie eine Unterstützung sein kann, aber ich wollte auch nicht unbedingt angegriffen werden von ihm. Und er hat, also ihm ist es schwer gefallen, aber ja, ich bin ja auch dauerhaft gelegen, ich durfte mich ja nicht bewegen. Ich konnte ja nicht einmal irgendwie die Hüfte bewegen, weil dann sofort eins von den ZTG geschrien hat. In der Nacht habe ich dann noch irgendwann einmal Schmerzmittel bekommen, die haben so für 5 Minuten geholfen, das war's. Ganz früh, in der Früh, um irgendwann zwischen 3 und 5, keine Ahnung genau, habe ich dann auch eine PDA bekommen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Dann war sowieso, ja, für mich war das eigentlich so, jetzt habe ich eine PDA, darf ich jetzt endlich aufstehen? Jetzt darfst du erst recht nicht mehr aufstehen. Und das war mir überhaupt nicht klar vorher. Also ich wollte eigentlich nur aufstehen und ich habe auch ein Jahr später den Geburtsbericht angefordert. Da haben sie immer dokumentiert, zu jedem Zeitpunkt, die Frau möchte noch rasten, die Frau möchte noch versuchen zu schlafen. Und eigentlich wollte ich nur aufstehen und sie sind immer zu mir gekommen und haben gesagt, versuchst du noch ein bisschen zu rasten, okay? So, ja. Also okay. Es passt nicht zusammen.
Ja. Das verwundert mich nicht. Um eine lange Geschichte ein bisschen abzukürzen, wann ist die Entscheidung zum Kaiserschnitt gefallen?
Ja, es ist dann eben, ich bin dann irgendwann bei 6 Zentimeter gewesen, da ist dann nichts weitergegangen. Dann war Visite, da waren wieder einmal der ganze Raum voll Leute. Dann ist der Oberarzt daher gelaufen, komplett gestresst. Der hat dann auch noch einmal, also der war gar nicht für mich zuständig, der war halt auf einmal da. Der hat dann auch noch eine vaginale Untersuchung gemacht, nach 5 Leuten, keine Ahnung. Und der hat dann gesagt, ja, das wird sowieso nichts mehr. Also entweder wir warten jetzt, bis die Herztöne nicht mehr passen, oder wir fahren jetzt in den Kreis, in den OP. Aber das wird sowieso nichts mehr.
Wie hast du dich
Ja.
im Moment entschieden?
Ich habe einfach nur geweint.
Ja, nimm dir die Zeit, auch jetzt einmal durchzuatmen. Es ist vollkommen in Ordnung, da emotional zu sein. Das verstehe ich total. Und ja, ich merke bei mir gerade im Körper, tut sich so viel, wenn ich dir nur zuhöre. Dieses Gefühl von Hilflosigkeit, da zu liegen, einen Raum voller fremder Menschen zu haben und dann jemand, der dann sagt, es wird sowieso nichts mehr. Und dann auch noch, also wenn er sowieso denkt, es wird nichts mehr, dann kann er ja auch sagen, wir machen jetzt den Kaiserschnitt und dann nicht noch diesen Spruch machen, wir können jetzt auch noch warten, bis die Herztöne absacken.
Das war der gleiche Arzt, der mir am Anfang gesagt hat, dass ich 2, 3,5 Kilo Kinder sowieso nicht schaffe.
Okay, also er hat von Anfang an nicht dran geglaubt, weil er wahrscheinlich noch nie eine vaginale Zwillingsgeburt gesehen hat mit Kindern, die ein Normalgewicht haben.
Ich weiß es nicht. Er ist gut angesehen in der Geburtshilfe. Er ist mittlerweile in einem anderen Krankenhaus. Das ist zumindest positiv, weil es wirklich, ja, es ist, für mich ist es positiv, dass er nicht mehr in der Nähe ist. Ich weiß es nicht. Also er hat meiner Meinung nach keine sehr positive Einstellung zur Geburt. Und er hat mir auch irgendwie noch im Kreissaal gesagt, nein, seine Frau, die hatte auch eine BDA und der ist es so gut gegangen, die hat die ganze Zeit geschlafen, bis es dann Zeit war zum Pressen und das ist ja so toll. Und das wird bei dir sicher auch so. Also der war von Anfang an so eigentlich dagegen, dass ich das jetzt irgendwie probiere.
Okay, wann habt ihr dann die Entscheidung zum Kaiserschnitt getroffen und wie war dann der Kaiserschnitt selbst?
Ja, eben ganz genau kann ich es nicht sagen, aber es war nicht lang. Von der Ansage vom Arzt bis zum Kaiserschnitt war es, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, sowas, nicht viel mehr. Der Kaiserschnitt an sich war nicht sehr schön. Also ich hatte so ein Tuch und das hatte ich ja wirklich am Hals, also sehr weit oben. Ich habe eben, das Reißen war sehr, sehr stark. Es hatte der ganze OP-Tisch hat gewackelt. Dann ist irgendwann das erste Kind herausgehoben worden. Der hat sofort geschrien, das war alles gut. Dann ist mir irgendwie auf den Bauch gesprungen. Weil das zweite Kind ist ja sehr hoch gelegen. Das ist ja fast schon unter meinen Rippen gelegen. Und so weit oben hat die BDA nichts mehr gebracht. Also es ist mir irgendwer auf den Bauch gesprungen. Und ich habe es gespürt und ich habe auch geschrien, aber es hat mir nie jemand erklärt. Also sie haben das einfach völlig ignoriert. Das zweite Kind ist dann, das hat nicht geschrien, das war komplett schlapp. Da habe ich dann auch sofort gefragt, was ist mit ihm? Und die Antwort war, der ist ein bisschen müde. Ich habe dann ein Jahr später im Geburtsbericht gelesen, dass er Sauerstoff bekommen hat. Das wurde mir nie gesagt und es wurde auch im Mutter-Kind-Pass nicht vermerkt.
Okay, das heißt, er wurde sofort versorgt nach der Geburt, aber man hat einfach nicht mit dir kommuniziert, was jetzt eigentlich los war.
Nein, überhaupt nicht. Auch im Nachhinein habe ich nie gesagt bekommen, was mit ihm war. Er war ein bisschen müde. Das war alles, was mir gesagt wurde. Dann haben sie die Kinder eingewickelt in so rote Handtücher und sie wurden verkehrt herum, rechts und links, neben meinen Kopf gelegt. Und mir war so schlecht und ich habe so viel gezittert, dass ich das nicht ausgehalten habe zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich zu ihnen gesagt, so, tut die Kinder weg, sonst muss ich jetzt draufspeien. Dann haben sie die Kinder nicht weggenommen und sich daneben gestellt, sondern sind also komplett aus dem Raum gegangen mit den Kindern. Dann musste ich brechen und es hat dann gefühlte Ewigkeit gedauert, bis dann alles vernäht war. Mein Mann ist bei mir geblieben und dann weiß ich nichts mehr. Dann bin ich irgendwann wieder im Kreissaal aufgewacht. Da ist mein Mann dann neben mir gesessen mit den zwei Kindern. Ja, er hat gesagt, ich habe eine Dreiviertelstunde geschlafen, ich weiß es nicht.
Es klingt so ein bisschen, als sei dein System einfach kollabiert. Du hast einfach dicht gemacht, um diesem ganzen Trauma wahrscheinlich zu entkommen.
Ja.
Was ja grundsätzlich erstmal ein Schutzmechanismus des Körpers ist. Aber ich sehe es an deinen Emotionen auch. Es ist einfach natürlich auch Zeit, die dir mit deinen Kindern gefehlt hat, ganz am Anfang. Okay, einmal tief durchatmen. Hast du deine Zwillinge gestillt?
Ich bin dann, also sie sind am Donnerstagnachmittag auf die Welt gekommen. Ich bin dann auf die Wochenbettstation verlegt worden. Am Donnerstag haben sie mich noch in Ruhe gelassen. Am Freitag war sofort das Thema, also sie hatten dann 3080 und 3010 Gramm, also schon sehr große Kinder für Zwillinge. Und dann war eben das große Thema mit dem Stillen, dass sie ja nicht zu viel abnehmen. Weil Kinder ja immer abnehmen, aber das ist ja sofort unter 3 Kilo, wenn sie knapp über 3 Kilo auf die Welt gekommen sind. Und das ist dann ja super gefährlich. Und am Freitag sind mich die Schwestern, ja, ich muss die Kinder alle 2 Stunden aufwecken und ich muss ihnen unbedingt eine Spritze, also zusätzlich zur Brust eine Spritze mit Milch geben, weil sie haben schon jetzt zu viel abgenommen, was sie ja nicht hatten. Sie waren nie über den 7% Abnahme. Am Samstag haben sie dann gesagt, nein, das geht überhaupt nicht mehr, das ist viel zu viel, was sie abgenommen haben. Und ich stille ja nicht alle 2 Stunden, ich stille ja nur alle 3 Stunden, habe ich gesagt, so, ja, ich versuche sie aufzuwecken alle 2 Stunden, aber ich brauche 1 Stunde zum Aufwecken. Und wenn ich sie einfach schlafen lasse, dann wachen sie nach 3 Stunden auf. Ja, aber das geht überhaupt nicht und ich muss jetzt unbedingt eine Flasche geben. Und dann war immer so das Prozedere, dann sind sie alle 2 Stunden gekommen, die Schwestern, die Kinder aufwecken, dann stillen, dann Flasche geben und dann mindestens eine Viertelstunde abpumpen, dass auch ja der Milcheinschuss schnell kommt. Und am Sonntag waren wir dann vollstillend. Und da haben wir dann Trinkbewegungen machen müssen den ganzen Tag über. Das waren eigentlich immer so zwischen 50 und 80 Gramm. Also völlig ausreichend. Am Samstag, wie wir eigentlich noch Flasche geben wollten, also 2 Tage nach dem Kaiserschnitt, wollten sie mich schon entlassen. Da habe ich dann aber gesagt, ich gehe sicher nicht heim, weil ich mich überhaupt nicht bewegen konnte. Ich konnte nicht aufstehen. Ich bin dann immer mit dem Bett in die Höhe gefahren, weil ich konnte mich nicht seitlich drehen, weil mir vorgekommen ist, mir fallen die Gedärme aus dem Bauch. Und ich hatte nicht die Kraft, dass ich mich aufsetzen kann. Da habe ich gesagt, ich gehe jetzt sicher nicht heim. Ich warte bis Montag und dann schickt ihr mir eine Physiotherapie. Sonst gehe ich nicht heim. Am Montag war dann um 8 in der Früh eine Physiotherapeutin bei mir und um 10 haben sie mich entlassen. Aber das war dann vollstillend. Ich habe die Zwillinge dann 1,5 Jahre gestillt. Also ein halbes Jahr voll. Sie haben auch nie Flaschen genommen. Das haben sie immer verweigert, auch wenn es zeitlich einmal hätte praktisch sein können, wollten sie das nie. Und sie waren absolute Speibkinder. Also Jeder, der sagt, dass Speibkinder mit Beikostbeginn aufhören zu speiben, haben meine nicht gesehen. Die haben mit Stillende mit 1,5 Jahren aufgehört. Und eben durch dieses, also am Anfang durch dieses ganze, du musst stillen und du musst abpumpen und du musst das und das, hatte ich dann so viel Milch, dass ich das erste halbe Jahr 2 oder 3 Mal Antibiotika gebraucht habe, weil ich so starke Brustentzündungen hatte.
Trotz Zwillingen, die ja also doppelte Trinkmenge quasi, die. Wow. Wie ging es dir körperlich mit der Kaiserschnittnaht?
Mir ging es sehr schlecht. Also das Wochenbett war richtig, richtig, richtig schlecht. Ich bin mir sicher, ich hatte eine Wochenbettdepression. Wir sind dann auch ein paar Tage nach Entlassung aus dem Krankenhaus in das nächstgelegene Krankenhaus gefahren, weil ich so starke Schmerzen hatte. Die haben natürlich nichts gefunden. Ein kleines Hämatom eventuell, aber nichts Behandlungswürdiges. Ich konnte dann aber trotzdem in einem Familienzimmer mit meinem Mann eine Nacht bleiben. Das war gut. Sie haben mir dann eine Psychologin nach Hause geschickt im Wochenbett. Die ist ein paar Mal gekommen und hat geschaut, dass eh alles passt, so ungefähr. Ja, die Kaiserschnittnarbe, diese Stelle, das ist eher rechtzeitig, wo ich angeblich dieses kleine Hämatom hatte, das ja nicht behandelt werden müsste. Da habe ich bis heute kein richtiges Gefühl. Ich weiß nicht, was es war, aber ansonsten geht es der Narbe heute gut. Aber die Stelle ist halt noch immer ein bisschen taub. Ja.
Ich muss nochmal sagen, wie leid es mir tut, das zu hören, was alles bei dir schiefgelaufen ist bei dieser Geburt und wie du behandelt worden bist. Absolut nicht okay. Und ich würde jetzt gerne in den jetzigen Zeitpunkt in die Gegenwart kommen, weil du bist gerade wieder ganz frisch schwanger und möchtest ja für die bevorstehende Geburt eine andere Erfahrung gerne machen. Ja, erzähl uns vielleicht, wo du gerade stehst, wen du schon alles kontaktiert hast und was auch deine Wünsche sind.
Also ich bin jetzt aktuell in der 8. Woche schwanger. Mein Geburtstermin wäre der 8.12.26. Ich wünsche mir nach der letzten Erfahrung eine Hausgeburt, was in Österreich ja nicht ganz einfach ist nach einem Kaiserschnitt. Ich bin jetzt also ich wohne ja im Mühlviertel im nördlichen Oberösterreich. In Oberösterreich habe ich jetzt eigentlich alle Hebammen kontaktiert, die ich irgendwie gefunden habe, die Hausgeburtshilfe anbieten. Da wurde mir von, nein, das geht nicht, bis das ist sowieso verboten, alles gesagt, aber es kennt hier niemand irgendeine Hebamme, die Hausgeburten nach Kaiserschnitt übernimmt.
Und da möchte ich ganz kurz einhaken, es ist nicht verboten in Österreich, eine Hausgeburt nach Kaiserschnitt zu haben oder durchzuführen. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Hebamme, die dir das gesagt hat, dass sie vielleicht die Gesetzeslage nicht versteht oder verängstigt ist nach dem Fall Margarete Wanner, weil ich verstehe jede Hebamme, die jetzt abgeschreckt ist, weil Margarete Wanner wegen einer Hausgeburt nach Kaiserschnitt vor Gericht steht. Also ich will gar nicht, also ich verstehe das tatsächlich, dass Hebammen da Angst haben, aber mich macht es ein bisschen wütend und verzweifelt, dass Hebammen diese falsche Information an Frauen weitertragen. Und ich weiß es nicht, vielleicht wusste diese Hebamme es tatsächlich nicht besser. Aber ja, es ist einfach nicht richtig, Frauen falsche Informationen zu geben. Wenn man sagt, ich traue mich das nicht, ich habe Angst davor, ist das vollkommen in Ordnung. Aber zu sagen, es sei verboten, das stimmt einfach nicht.
Ja, sehe ich auch so, aber ich kann es nicht ändern. Ich kann nur weitersuchen. Ja, ich habe im Passauer Raum auch schon 2 Hebammen geschrieben. Die haben leider beide keine Zeit zu genau dem Zeitraum. Ich hoffe, dass ich noch irgendwo eine Hebamme finde, die mich unterstützen kann. Mir wurde dann auch schon von oberösterreichischen Hebammen empfohlen, dass ich doch eine Beleghebamme nehmen sollte. Aber Beleghebammen werden nur von einem Krankenhaus in Oberösterreich unterstützt. Und das ist genau das Krankenhaus, wo ich schon war. Also kommt jetzt auch nicht richtig in Frage für mich. Ja, ich weiß nicht, was mein Plan sein wird, wenn ich keine Hausgeburtshebamme finde. Ich hoffe ganz stark, dass noch eine kommt, die sich das zutraut mit mir.
Das hoffe ich auch sehr für dich, dass es da eine Lösung geben wird. Du bist ja jetzt zum Glück noch wirklich, wirklich früh dran. Abschließend, was würdest du vielleicht den Beteiligten an deiner ersten Geburt, wenn die jetzt zuhören würden, was würdest du denen gerne sagen?
Wenn sie überhaupt kein Vertrauen in eine physiologische Geburt haben, dann sollten sie es doch gar nicht versuchen. Es macht keinen Sinn, Frauen zu quälen. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Frauen, die eine sehr, sehr schlechte Geburtserfahrung gemacht haben, dann in weiterer Folge auch keine Kinder mehr haben wollen. Deswegen, das kann nicht Sinn der Sache sein. Es kann nicht Sinn der Sache sein, dass man Frauen einfach strukturell, systematisch so traumatisiert, dass sie keine Kinder mehr haben wollen.
Wow, kraftvolle Worte. Liebe Mona, vielen Dank, dass du uns auf diese ja sehr verletzliche und emotionale Geburtsreise mitgenommen hast. Und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute. Und ich hoffe sehr, dass wir im Januar dann deine Geburtsgeschichte aufnehmen können von einer hoffentlich selbstbestimmten und bestärkten Geburt.
Das hoffe ich auch. Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Geburtsgeschichte von Mona. Und heute möchte ich zum Schluss noch ein persönliches Anliegen teilen. Und zwar bin ich zurzeit auf der Suche nach Sponsoren für den Podcast. Also wenn du Unternehmerin bist und entweder Produkte oder Services anbietest rund ums Thema Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett und du einen Werbepartner suchst mit einer Zielgruppe, die genau zu dir passt, dann melde dich gerne bei mir. Mein Podcast wird mittlerweile 70.000 Mal im Monat gedownloadet und die Hörerinnen sind tatsächlich fast ausschließlich nur Mamas und werdende Mamas. Natürlich wird der Podcast auch gehört von Doulas und Hebammen, die haben aber selber auch meistens oft Kinder. Also wenn du auf der Suche bist nach einer Werbeplattform, die gut zu dir passt, dann melde dich gerne bei mir und wir kommen ins Gespräch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.